Die Sonne ging bereits unter, als das Kreuzfahrerheer endlich in der Ruine auf dem Berggipfel versammelt war. Berengaria und einige der Söldnerinnen, die treu zu ihr gestanden hatten, machten sich daran, die Verteidigung der Festung zu organisieren. Gut 1500 Schritt lagen in gerader Linie zwischen dem Rand des Plateaus und dem Ufer. Um den Berg zu erklimmen, musste man mehr als die doppelte Strecke zurücklegen. Berengaria hatte Bogenschützen an der Plateaukante und auf den Resten des Mauerwalls postiert. Sie war zuversichtlich, die ersten Angriffswellen abwehren zu können. Die Piratenflotte ankerte in der Nähe der Kreuzfahrergaleeren. Im letzten Licht der Dämmerung näherte sich eine Delegation über den Felsbuckel des Zwillingsgipfels. Saga empfing sie auf der Brücke, begleitet von der Gräfin und Karmesin. Sie hatte angeordnet, dass Berengaria ihre besten Bogenschützinnen auf den steinernen Querstreben des Tors unmittelbar hinter ihnen postierte. Inzwischen hatte eine 20-köpfige Leibgarde dort Stellung bezogen. Fackeln brannten links und rechts am Brückengeländer und auf dem benachbarten Felsbuckel loderten ein halbes Dutzend Feuer. Licht genug, um zu erkennen, wer die Delegation der Piraten anführte.
»Seid gegrüßt!« rief Achard von Rialt und verbeugte sich spöttisch.
Violante wollte auffahren, doch Saga berührte sie mäßigend an der Hand und sagte,
»Ihr habt Freunde gefunden, wie ich sehe.« »Treue Verbündete, in der Tat.«
Achard deutete auf einen breitschultrigen Schwarzen an seiner Seite. Sein schwarzes Haar war zu einer Vielzahl dünner Zöpfe geflochten, die über seine Schultern fielen. Seine Hand ruhte auf dem Knauf eines krummen Schwerts, dessen Scheide mit Rubinen besetzt war.
»Prinz Quara«, sagte Achard. »In Venedig war zu erfahren, dass ihr rund 5000 Frauen seid. Ein Fünftel von euch werden sich freiwillig in unsere Obhut begeben. Dann mag der Rest abziehen.«
Achard brüllte nun zu den übrigen Frauen und Männern auf den Mauerresten.
»Kein Blutvergießen, hört ihr? Und die Seeleute dürfen gehen, wenn sie wollen. Wollt ihr wirklich eure Leben für diese Frauen fortwerfen? Ihr könnt gehen oder euch uns anschließen.«
»Ihr verhandelt mit mir, nicht mit den anderen«, rief Saga.
»Fürchtest du deine eigenen Leute, kleine Magdalena?« höhnte Achard lautstark, und da wusste Saga, dass es ein Fehler gewesen war, ihn hier oben zu empfangen.
Sie hätten dieses Gespräch fernab der anderen führen müssen. Vor allem nicht in Hörweite der 3000 Seeleute, die zweifellos schon länger mit dem Gedanken haderten, ob ihre miserable Bezahlung es wert war, für die Frauen ihr Leben zu lassen.
»Was führt euch persönlich überhaupt her, Achard von Rialt? Ihr hattet es doch bequem genug in eurer Räuberhöhle auf Hoch Rialt.«
»Schicksalhafte Umstände«, entgegnete der Ritter vage.
»Jorinde«, flüsterte Karmesin, »frag ihn nach seinem Sohn.«
Saga rief zu Achard hinüber. »Wie geht es eurem Sohn?« »Ein Unglück zwingt mich, mein liebreizendes Weib zurück nach Hoch Rialt zu führen. Fremde sind gekommen, ein Gauklerpaar. Und Ritter, sie haben mir meinen Sohn genommen. Achim ist tot.«
Hinter Saga ertönte ein Schrei. Jorinde stand in ihrem wehenden weißen Kleid oben auf dem Felsentor. Ihre Stimme drohte sich zu überschlagen.
»Du lügst! Du verleugnest sogar das Leben deines eigenen Sohnes!«
»Komm zurück nach Hoch Rialt«, rief Achard zu ihr hinauf. »Wir können weitere Kinder haben. Schenk mir einen zweiten Sohn, Jorinde.«
»Achim ist nicht tot!«
»Er ist jetzt bei Gott.«
»Nein!«
Karmesin stieß einen Ruf aus, und irgendwo brüllte auch Berengaria. Jorinde hielt einen gespannten Bogen in Händen. Wem sie ihn entrissen oder, schlimmer, wer ihn ihr gegeben hatte, war nicht zu erkennen. Der Pfeil deutete hinab zur Brücke. Auf Achard.
»Du hast ihn getötet!« rief Jorinde. »Verdammt, nein, er war mein Sohn! Und es war deine Pflicht, ihn zu beschützen!«
Berengaria sah zu Jorinde hinauf.
»Tu das nicht!« brüllte sie. »Haltet sie zurück!«
Der Befehl war an die anderen Frauen dort oben gerichtet. Achard, dem wohl klar geworden war, wie schutzlos er auf der Brücke war, wollte zurückweichen, aber Quara packte ihn am Oberarm und zerrte ihn weiter nach vorn. Berengaria brüllte weitere Befehle, aber alle Versuche, Jorinde den Bogen zu entreißen, waren halbherzig angesichts der Enge dort oben. Niemand wollte Gefahr laufen, dass man sich versehentlich gegenseitig in den Abgrund stieß. Jorindes Gesicht glänzte unter einem Tränenschleier. Der Wind trieb das Kleid eng um ihren schwangeren Körper und nun musste selbst der Letzte erkennen, in welchem Zustand sie sich befand.
»Jorinde, du bist mein Weib!« brüllte Achat und versuchte, Quaras stahlharten Griff abzuschütteln. »Versündige dich nicht!«
Der Piratenprinz zog den Raubritter bis auf 3 Schritte an Saga, Violante und Karmesin heran.
1000 Frauen! Quara bohrte seinen Blick wie Klingen in Sagas Augen. Bei Sonnenaufgang. Sonst fällt dieser Berg und keine von euch bleibt am Leben. Lass mich los! Zeterte Achard, der kaum kleiner war als der Afrikaner und doch beinahe schwächlich neben ihm wirkte.
Jorinde schluchzte auf und ließ die Bogensehne los. Achard sah das Geschoss den Bruchteil eines Augenblicks vor Quara. Mit einem wilden Schrei ließ er sich zur Seite fallen. Dabei zog er den Piratenprinz ungewollt in seine Richtung. Quara fuhr zornentbrannt zu dem Ritter herum und wurde getroffen. Der Afrikaner wurde wie von einem Faustschlag nach hinten geworfen, hielt sich irgendwie auf den Beinen und schnellte dann wie ein Raubtier wieder nach vorn. Leicht vornübergebeugt, die linke Hand auf die rechte Schulter gepresst. Der Pfeilschaft ragte zwischen seinen Fingern hervor. Karmesin verwandelte sich in einen blitzschnellen Schemen und verstellte Saga abrupt die Sicht. Hände packten sie von hinten, rissen sie zurück. Berengaria und die Leibgarde rückten vor. Aber Quara griff niemanden an. Langsam und stolz richtete er sich auf und nahm die Hand von der Wunde. Bei Sonnenaufgang. Quaras Stimme klang so leise, dass Saga ihn kaum verstehen konnte. Dann wandte er sich ab.